die gekommen sind. Gott hält, was er verspricht. Das ist mein Thema. Also, Gott ist treu, Gott ist zuverlässig. Auf ihn kann man was geben. Bevor ich zum Thema komme, möchte ich dich ganz herzlich einladen für die nächsten Gottesdienste. Also morgen gibt der Furcht keinen Raum. Eine gute Botschaft für Angsthasen, die feige sind, die unsicher sind. Also Gott hat mir schon ein paar gute Gedanken gegeben, auch heute jetzt in der Vorbereitung für diese Botschaft für morgen. Also Furcht ist ein Werk Satans. Furcht ist also das Gegenstück von dem, was Glaube ist, was Gott wirkt. Also der Teufel predigt uns Furcht und der Heilige Geist predigt uns Glauben, Hoffnung, Vertrauen, Liebe und so weiter. Und wo der Heilige Geist ist, liebe Leute, da gibt es keine Furcht, keine Angst, da ist der Geist der Besonnenheit, der Geist der Kühnheit da. So, am Sonntag wird das Thema sein, Gott will dich gebrauchen. Niemand ist gerettet, nur um zu sitzen, Predigt zu hören, sondern du bist gerettet, was für Gott zu tun. Aber nicht jeder ist berufen zum Predigen, nicht jeder ist berufen als Märtyrer, aber jeder hat eine Aufgabe in dieser großen Richtung. Entweder der gibt Zeugnis, erzählt von Jesus, von der Liebe Gottes, oder er dient mit den Gaben, die er hat. Der eine kann singen, der andere kann beten, der andere kann zuhören. Wir können alle auch zuhören, ist eine Gabe Gottes. Nicht alle können zuhören. Viele Leute fallen immer schnell ins Wort und haben immer eine Meinung oder wollen was sagen. So, Gott will dich gebrauchen auf deine Art, nach deiner Persönlichkeit, von deinem Charakter, nach deinem Wesen, nach deiner Herkunft. Der eine spricht gerne, der andere schreibt gerne, der nächste dichtet gerne. Jeder hat irgendeine andere Funktion, aber er will dich gebrauchen. Und wir sind für den Himmel bestimmt, für den Thron Gottes. Dann die nächsten Gottesdienste, nächsten Mittwoch. Überlebe die üblen Lebensabschnitte. Es gibt üble Lebensabschnitte. Du musst manchmal durch die Tiefen, durch die Hölle, durch den Sumpf, durch Wasser, durchs Feuer. Aber Gott sagt, wenn du durch diese Dinge gehst, ich will dich begleiten und behüten und bewahren. Und das Feuer wird dich nicht verbrennen und die Fluten werden dich nicht ertränken. Aber wir müssen uns darauf vorbereiten. Schwimmen lernen. Asbestanzug besorgen. Und weißt du, was das ist? Die Kraft des Heiligen Geistes. Die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist, was uns hält und trägt. So, zu meinem Thema. Gott hält, was er verspricht. Auf Gottes Verlass. Diese These will ich auch jetzt richtig begründen vom Wort Gottes. Was Gott verspricht und was Gott macht, das ist hundertprozentig. Gott macht keine halben Sachen. Gott macht immer ganze Sachen. Das dauert uns manchmal zu lange deswegen, aber Gottes Mühlen waren langsam und trefflich fein. Gott ist ein bewährter Gott. Von ihm kann man erwarten und auch erhoffen, dass er, was er macht, richtig ist, gut ist, perfekt ist, vollkommen ist. Nimm nur die Naturgesetze an. Da gibt's nichts mehr zu ändern. Da können Leute kommen und versuchen, vielleicht gibt es noch eine Patentlösung für dies und das. Was Gott gemacht hat, ist vollkommen. Vollkommen. Er sah an, es ist gut und so wuchs es dann weiter, entwickelte sich weiter. Und das geht schon seit Millionen von Jahren. Da hat sich nichts geändert. Die Naturgesetze sind perfekt. Also Gott sprach, es werde Licht und jeden Morgen, wenn wir aufstehen, Vorhang aufziehen, wir sehen die Sonnenstrahlen und die Sonne geht auf. Das ist ein ewiges Gesetz. Und es bleibt, da ändert sich auch nichts. Und Gott hat gesagt, 6 Tage sollst du arbeiten, am 7. Tag sollst du ruhen. Auch das ist ein Gesetz. Nach der Französischen Revolution haben da die Humanisten probiert, nein, wir machen dekadeweise 10 Tage Arbeitswoche, also 9 Tage Arbeit und der 10. Tag frei. Von wegen, die Leute haben Nervenzusammenbruch bekommen, das alles nicht mehr richtig funktioniert. Gott hat gewusst, warum er 7 Tage festgesetzt hat in dieser Woche, in der Woche. Also der Lebensrhythmus ist immer der gleiche, da konnte niemand was ändern, Tag und Nacht, perfekt, bis auf die Sekunde genau. Jahreszeiten, Saat und Ernte, Leben und Tod, Kommen und Gehen, alles hat seine Gesetze und das hat alles Gott festgelegt und festgeschrieben. Und was er bestimmt, das geht. Da kann der Mensch nichts ändern. Auch wenn die Kommunisten kommen und Atheisten kommen, Spötter kommen, Gottesleugner kommen und sagen, nein, das darf nicht sein. Gott hat gesagt, so ist es und so bleibt es. Und es geht alles nach der Bestimmung Gottes. Gott ist immer noch der Herr des Universums. Er ist immer noch. Niemand konnte ihn bisher vom Thron stürzen. Und er lacht und spottet, heißt es einmal im Psalm, der Menschen, die sich so aufmachen und so gescheit vorkommen und merken, dass hinterher nichts dran ist, hinter ihrer ganzen Weisheit. Es funktioniert immer nach diesen ewigen, unumstößlichen Gesetzen. Es sind ganz bestimmte Gesetze. Psalm 132, Vers 11. Der Herr hat David einen Eid geschworen. Gott ist zuverlässig. Gott hat dem David einen Eid geschworen. Also ich schwöre. Davon wird er sich nicht wenden von diesem Schwur. Ich will auf deinem Thron setzen einen von deinem Leibe. Also ein Nachkomme wird von deinem Leibe ewig auf dem Thron sitzen. Obwohl das Judentum aufgehört hat, 70 nach Christus, und der jüdische Staat zerstört wurde. Gemeint war hier Jesus, der sitzt ewig auf dem Thron. Er regiert bis heute. Er ist Herr, singen wir. Die Juden haben versagt, sie fielen von Gott ab, aber Gott blieb treu. David, von deinen Nachkommen wird einer ewig auf dem Thron sitzen. Er sandte Jesus, als die Zeit erfüllt ward. So, selbst als die Juden Jesus ablehnten und ihn kreuzigten, die konnten nicht verhindern, dass Jesus der König der Juden ist. Was hat der Pilatus auf dem Kreuz geschrieben? Jesus von Nazareth, König der Juden. Und ja, ändere, schreibt, dass er das gesagt hat. Nein, sagt Pilatus, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben und so bleibt es. Also du siehst, Menschen haben versucht zu ändern, das ewige Gesetz Gottes, was er sich vorgenommen hat, wie er sich vorgenommen hat, so kommt es auch. Jesus von Nazareth, König der Juden. Philipper Kapitel 2, Vers 9. Gott hat ihn erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Was haben die orthodoxen, extremen Juden, also die fanatischen Juden, alles so unternommen? Der Name Jesus muss ausgelöscht werden. Du darfst von allem predigen, Petrus, aber nicht im Namen Jesu. Man wollte den Namen Jesus auslöschen aus der Geschichte, aus dem Denken des jüdischen Volkes. Aber was ist passiert? Die ganze Welt spricht von Jesus. Die ganze Welt weiß im gewissen Sinne, was Jesus ist und wer er ist und was er macht. Also Gott hat ihn erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Sag Jesus, sogar der Teufel weiß, was es ist. Jesus kennen wir, von Paulus wissen wir, aber wer seid ihr? Der Teufel, dem Teufel zum Trotz, allem zum Trotz und so weiter, allen Unglauben zum Trotz, kam Jesus dennoch. Man hat versucht, Jesu Kommen zu verhindern. Schon allein der Teufel hat Genmanipulationen gemacht vor der Sintflut, da sind Riesen entstanden. 1. Mose 6 kann es nachlesen, und Gott gereute, dass er Menschen gemacht hat und die Menschen so entartet sind. Aber die Menschen konnten nicht verhindern, dass Jesus nicht so kommt, wie Gott es gewollt hat. Aus der Linie dieses Abkömmlings und so weiter und dann aus der Linie Abrahams. Dann sollte die Linie Abrahams ganz dezimiert werden. Die sollten abnehmen, zerstört werden. Auch so die Königslinie von David sollte auch verschwinden in die Gefangenschaft, babylonische Gefangenschaft. Und dann kommt ein Josef zurück aus dem Hause Davids. Und der lässt sich in Nazareth nieder. Und dort beginnt Gott wieder Geschichte zu machen. In Jerusalem residiert der Herodes. Da kann Jesus nicht kommen. In Bethlehem, da kann auch Jesus nicht kommen. Sondern in Jerusalem, in Nazareth wird die Verheißung gegeben. Dort wohnt der Josef und von dort aus beginnt die Heilsgeschichte. So, er gab ihn einen Namen, der über alle Namen ist, der Name Jesus. Jesus kam, obwohl sie alle abgefallen waren. Die konnten nicht verhindern, das Kommen Jesu. Der Teufel konnte es nicht verhindern, dass Jesus kommt. Sie waren alle vom Gesetz und alle möglichen Vorschriften so versaut, versklavt, voller Dämonen. Guck mal, wo Jesus wirkt, im Galiläa, wo er kam, da war voller Dämonie. Besessen waren die Leute, dass sogar 3000 Schweine gereicht hat zum Ertränken, wo diese Dämonen ausgefahren sind. Jesus kam in so einer ganz schlimmen Zeit. Aber er kam, weil Gott treu ist. Er hat sein Wort gegeben und sein Wort geht in Erfüllung. Ob da jemand glaubt daran oder nicht glaubt, ob jemand bereit ist oder nicht bereit ist, er kommt. Das gilt auch für seine Wiederkunft. Er wird kommen, obwohl Ungerechtigkeit überhand nimmt und dass kaum die Auserwählten gläubig werden, er wird kommen. Wo es ganz dunkel ist, finster ist, er wird kommen. In der schlimmsten Zeit offenbart sich Gott und sagt, guck mal, ich bin treu. Menschen sind von mir abgefallen, Menschen haben sie mich verlassen, sie lassen sich von meinem Geist nichts mehr sagen, aber ich gebe mein Wort nicht auf oder meinen Willen, meinen Plan. Gott hat David hier geschworen, einer deiner Nachkommen wird ewig auf dem Thron sitzen. Und Jesus sitzt von Ewigkeit zu Ewigkeit auf dem Thron. Das ist eine ewige Verheißung. Das sind nicht die Juden. Nein, das ist der Nachkomme Abrahams, der Nachkomme Davids, der Nachkomme von Juda. Und eigentlich sollten gar nicht, Juda sollte und die ganze Rasse, was da alles passiert ist mit dem Juda und seiner Geschichte. Liest mal seine Biografie vom Juda, dem Stammvater. Da durfte Jesus gar nicht kommen. Aber gerade in so einer versauten Gesellschaft kommt Jesus und der Erlöser. Und Gott schickt seinen Sohn, dass der Teufel sagt, das gibt's doch gar nicht. Und dann am Kreuz erlebte seine größte Niederlage, der Satan. Und Jesus heißt immer wieder Sohn Davids, Nachkomme Davids. Immer wieder wird auf den Thron bezogen. Schon Jahrhunderte voraus, Jesaja Kapitel 9, Vers 5 und folgende Verse, Jahrhunderte vorher wird vorausgesagt, denn uns ist ein Kind geboren, der Nachkomme Davids hier. Jemand wird ewig auf dem Thron Davids sitzen. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst und seine Herrschaft werde, die Herrschaft des Friedens wird kein Ende haben und er wird auf dem Thron Davids sein und in seinem Königreich wird es sein, dass er Stütze und Stärke das Recht von nun an bis in alle Ewigkeit. Also bezieht sich alles auf Jesus. Ein Sohn ist uns geboren. Das sollte alles nicht möglich sein. Da war nicht einmal Platz in der Herberge, in Bethlehem. Da war kein Platz. Die Bethlehem war überlaufen zu der Zeit, aber ist Jesus trotzdem gekommen. Gott schwört, wir Menschen dürfen gar nicht schwören. Es ist ja in der Bibel gesagt, in der Bergpredigt, schwört nicht. Eure Rede sei ja, ja, nein, nein und was drüber ist vom Übel. Aber Gott kann schwören, weil er zu seinem Wort stehen kann. Er verbirgt es für sein Wort und so weiter und wacht, dass das Wort in Erfüllung geht. Und in der Bibel heißt, mein Wort ist wie Regen oder wie Schnee, das zur Erde fällt und es kommt nicht leer zurück. Gott sorgt dafür, dass sein Wort sich erfüllt bis ins Detail, bis ins I-Tüpfelchen. Wir Menschen, wir können nur Gott als Zeugen anrufen, so wahr Gott mir helfe oder wenn es einen Gott gibt und so weiter, aber Jesus und der Vater und der Heilige Geist sind die Gottheit und sie stehen zu dem, was sie sagen. Im Neuen Testament sind wir jetzt Zeugen Jesu. Wir bezeugen Jesus nur. Aber wir können nicht schwören und sagen, so und so. Du kannst heute so viel versprechen und viele Leute versprechen heute alles Mögliche, das Blaue vom Himmel. Und was können sie halten? So viel wie gar nichts. Wenn es darauf ankommt, die Kraft verlässt, das Geld verlässt, die ganze Möglichkeiten, guten Wünsche verlassen. Jemand hat einmal gesagt, der Weg zur Hölle ist mit lauter guten Vorsätzen gepflastert. Man nimmt sich so viel vor, man verspricht, denk mal, in ein paar Wochen, wir haben Silvester, und da wird zum Silvester, da wird so viel versprochen, was man sich im neuen Jahr vornimmt. Gemacht wird so viel wie gar nichts. Das hält höchstens bis Februar, und dann läuft das alles so aus und versandet. Aber was Gott spricht, er sagt es fängt ganz klein an, und das ist das Wirken Gottes. Gott fängt ganz klein an, in Schwachheit fängt er an, aber es wird größer und größer und größer und stärker und es wird vollendet und vollbracht. Gott hat sich im Eid hier festgelegt, dass er David die Treue hält, aus welchen Gründen auch immer, dass er zu David stehen wird. David war unwürdig eigentlich der Königswürde, eigentlich der ältere Bruder hätte König werden sollen aus dem Stamm Isai oder Familie Isai, aber nein, Gott hat sich den David erwählt, den Kleinsten, und er sagt, mit dem Kleinsten mache ich Geschichte. Das ist die Treue Gottes. Gott hält immer zu den Schwachen, zu denen, die es nicht fertig bringen und gar nicht zu Gott so stehen können, wie sie wollen. David hat die Treue Gottes erlebt und erfahren. Hier hat sich Gott festgelegt in diesem Eid und Schwur. Und das ist die Grundlage unseres Glaubens. Gott hat versprochen, Gott hat einen Bund geschlossen mit Moses, mit Abraham, mit Noah, mit Adam, mit allen möglichen Menschen. Gott hat immer ein Versprechen abgegeben. Und es war immer persönlich und es war immer für einen Menschen gegeben, für eine bestimmte Zeit, bestimmte Sache. Eine Zusage für David, solange überhaupt mich gibt, wird einer auf dem Thron sitzen von deiner Rasse. Von deinem Volk. Jesaja 54, Vers 9, da heißt es, ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollen. Und für mich ist es so groß, jedes Mal, wenn ich fahre und mal einen Regenbogen sehe, denke ich, lieber Gott, guck mal, das ist dein Schwur, dieser Regenbogen. Das ist nicht New Age oder sonst irgendetwas. Schon vor Jahrtausenden, Jahrmillionen hat Gott so einen Schwur gegeben. Da soll es nicht mehr regnen. Da schwor ich dem Noah, Wasser soll nicht mehr über die Erde gehen. Auch wenn es Hochwasser und Überschwemmungen sind und Tsunamis und riesige Wellen kommen und alles Mögliche und die Pole schmelzen. Aber die Erde wird nicht mehr so mit dem Wasser bedeckt werden, wie es bei der Sintflut war. Ich habe geschworen, sagt der Herr. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über die Erde zürnen und nicht mehr schelten will. Denn es soll wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und den Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Das gilt für dich und mich. Also so wie der Regenbogen ist. Jedes Mal, wenn du verzweifelst und verzagst, schau zum Himmel mal nach dem Regen, dann kommt wieder dieser schöne, schöne, schöne Regenbogen. Gott hat geschworen, 1. Mose 22, Vers 15 bis 18, da dem Abraham. Abraham nannte die Stätte, der Herr sieht es. Daher nannte man auch heute den Berg, der Herr sieht es. Hier hat er geschworen, der hat ihn gesehen. Er ist bereit, seinen Isaak zu opfern. Er ist bereit, alles zu geben. Und dann hat Gott ein Gelübde gemacht. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel herab und sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, ich spricht der Herr, weil du wohlgetan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel. Juden gibt es immer noch. Oder ich meine, Juden ist nur eine kleine Rasse. Ich meine, das Volk Israel. Das Volk Israel ist viel größer als nur Juden. Da gibt es die verschiedenen Stämme und die sind verstreut unter alle Völker. Keiner weiß es genau, wo die verschiedenen Stämme alle sind. Wenn ich schon den Stamm Dan nehme, Dan hat eine ganz dumme Angewohnheit gehabt, der Stamm Dan, also die Nachkommen von Dan, von dem Stammvater Dan, eine ganz dumme Angewohnheit gehabt, wo sie immer hinkamen, haben sie ihren Namen zurückgelassen. Dan, Danzig, Donau und so weiter, da haben sie ihren Namen zurückgelassen. Und so, und dann die Schwaben, vielleicht sind die Schwaben auch ein Volk von Israel, so also Ableger, denn der Neckar heißt Knie Jakobs und Arm Abrahams und was weiß ich. Und die haben ein Problem, die Schwaben, Schebulon auszusprechen, das S, Mädele, Schätzele und so weiter, mit dem S-Schwierigkeit. Und Gott, als Jakob die Völker gesegnet hat, hat er zu Schebulon gesagt, und du wirst die Pforten der Meere besetzen. Das Erstaunliche dabei ist, dass bei der deutschen Marine am meisten Schwaben dabei sind. Nur nebenbei. Also du siehst, wer weiß es, wo die ganzen Völker verstreut sind. Als Afghanistan, als der Krieg war, vor allem als die Russen dort waren, da sind plötzlich Leute aufgetaucht, die die Beschneidung haben, den Sabbat halten und irgendwie sich zu Israel halten, obwohl sie Moslem sind. Sind islamisiert worden, aber die halten sich, die sind Juden. Die haben fest behauptet, wir sind Juden in Afghanistan. Und du musst sehen, die Völker sind zerstreut, die ganze Völkerwanderung. Da ist so viel vermischt und durcheinander. Und Juda ist nur ein Stamm von Israel. Nur ein Stamm. Der hat natürlich alle anderen Stämme bis jetzt aufgesaugt. Ben-Gurion hat gesagt, als der Staat Israel gegründet wurde, und jetzt ist unsere primäre oder erste Auflage, die übrigen Stämme Israels zu suchen. Die übrigen Stämme Israels zu suchen. Wo sind sie? Wir wissen nur eines, nach der Bibel, da werden alle 12 Stämme im Land Israels sein, denn aus jedem Stamm werden 12.000 sein, sodass die 144.000 entstehen. Gott steht zu seinem Wort, auch wenn er so aussieht, unmöglich. Unmöglich. Und wenn ich daran denke, als der Staat Israel 48 gegründet wurde, eine tote Sprache, Hebräisch, wurde plötzlich zum Leben erweckt. Nun, da kommt noch Wort dazwischen wie Waschmaschine und Staubsauger. Das hat damals noch nicht gegeben. Aber der Hesekiel könnte ruhig da in Israel sich da breit machen. Er würde zurechtkommen. Er würde vielleicht nicht alle technischen Begriffe verstehen, aber er würde zurechtkommen. Gott wacht über sein Volk. Und deshalb, Israel wird bleiben. Gott wird dafür sorgen. Und ein Nachkomme Davids wird immer auf dem Thron sitzen, weil Gott es so geredet hat. Da können die Römer nichts bewirken, auch wenn sie den Tempel zerstört haben und wenn sie die Juden in eine Verbannung gebracht haben damals und was weiß ich alles, oder auch Nebukadnezar, die konnten Gottes Plan und Gottes Willen nicht zerstören. Gott steht zu seinem Wort, er wacht über sein Wort wie über seinen Augapfel. Gott schwört aber auch andersrum. Gott schwört auch andersrum. Und Gott sagt auch, das ungläubige Volk Israel soll nicht im Land bleiben. Und so passiert es auch. Und die werden vertrieben, verjagt. Ich schwur in meinem Zorn, das Haus Elis soll vergehen, also die Priesterschaft. 1. Samuel 3, Vers 14. Die Priester sollen verschwinden, denn sie haben falsches Feuer, fremdes Feuer geopfert. Ich schwur in meinem Zorn. Gott schwört auch Jerusalem damals in Amos Kapitel 6, Vers 8. Weißt du, Gott schwört auch im Guten und auch natürlich, wenn er schwört sie im Bösen, wenn es jemand dahin gibt. Ich schwur, sagt hier, oder der Herr, hat bei sich selbst geschworen, spricht der Herr, der Gott der Heerscharen, ich verabscheue den Stolz Jakobs, hasse seine Paläste und ich liefere die Stadt aus. Und dann kam Nebukadnezar, wir wissen die Geschichte, wir kennen die Geschichte. Die Zerstreuung in alle Welt, Hesekiel Kapitel 20, Vers 23, ist auch so ein Schwur, da konnte niemand aufhalten. Es sah fast aus, als wenn dir, wenn da nichts passieren würde, als Jerusalem 70 nach Christus belagert wurde. Aber trotzdem, im letzten Moment hat Gott sie dahin gegeben. Israel wird auch aus allen Nationen gesammelt, Hesekiel Kapitel 36, Vers 7. Was für ein Tag war, 15. Mai 1948, als der Staat Israel ausgerufen wurde. Auch wenn sie mit dem falschen Bein in die Weltgeschichte zurückkamen. Aber es war Gottes Plan, Gottes Wille, nach den Jahrtausenden Verbannung und wo sie überall über Europa und der Welt sich verstreut hatten. Was Gott einmal zugesagt hat, das nimmt er nicht zurück. Das nimmt er nicht zurück. Was er sagt, ist wohl überlegt. Aber er nimmt es nicht zurück. Er hat es so gesagt. Jerusalem wird zerstreut. Jerusalem wird wieder aufgebaut werden. Und wird wieder bewohnt sein. Und niemand kann Gott hindern an den Zusagen, an seinen Zusagen. Und das gibt mir so viel Trost. Ich weiß, mein Gott ist treu. Halleluja. Ich kann mich auf ihn verlassen. Nicht der Mensch oder die Schöpfung bindet Gott, sondern Gott bindet an sich selbst. Er sagt, ich stehe dazu. Ich liebe dich. Wenn er das sagt, dann ändert nicht seine Meinung nach 3 Wochen. Oder wenn du einen Fehler machst. Oder wenn du versagst. Und am Ende erweist sich, wenn du dein Leben anschaust, Gott war treu bis zuletzt. Bis zuletzt. Er ist vertrauenswürdig. Gott schwört bei sich selbst. In Hebräer Kapitel 6, Vers 13. Ich versuche, diese Treue Gottes auch mit der Bibel zu begründen, das heute Abend. Denn als Gott den Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, weil er keinen größeren fand, wo er schwören konnte. Es war niemand über Gott, bei dem er schwören konnte, und sprach wahrlich, ich werde dich reichlich segnen und ich werde dich sehr vermehren und deinen Namen groß machen. Gott ist treu. Gott ist treu. Und heutzutage, wenn ich dann an Abraham denke, Moslems berufen sich auf Abraham, Juden berufen sich auf Abraham als Vater ihres Glaubens oder ihrer Religion und Christen berufen sich auch auf Abraham. Wir sind Abrahams Nachkomme, Abrahams Same. Du siehst, wie viele Kinder wohl der Abraham hat? So viel wie Sand am Meer und wie Sterne am Himmel. Und das passiert, weil Gott treu ist. Ich will dich mehren. Wer hätte das gedacht damals? Wer hätte das geglaubt, dass er aus Ur in Chaldea auszog, dass Gott so zu seinem Wort steht? Der hat nicht einmal Nachkommen. Der Teufel hat versucht, alles dran zu setzen, dass die Sarah kein Kind kriegt. Und der Teufel versucht immer, die heiligen Frauen unfruchtbar zu machen. Der kriegt nicht, die Verheißung wird sich erfüllen. Und er sah so aus, als wenn es nicht ging, aber bei Gott ist nichts unmöglich. Halleluja. Sogar in der letzten Minute, als der Engel vorbeigeht und vorbeikommt und vorbeischaut, in der letzten Minute, ja, vor dem Sterben, vor dem Tod, wird der Isaak geboren. Halleluja. Ist Gott nicht treu? Ist Gott nicht treu? Was Gott verspricht, das hält er. Er schwur bei sich selbst, weil es niemand gab, wem er schwören könnte. Also so wahr ich lebe, so sagen die Könige, haben früher gesagt, so Nebukadnezar, so wahr ich lebe. Aber der König lebt nicht ewig, nur solange er lebt. Und wir sind seine Zeugen. Jesaja Kapitel 43, Vers 12. Ihr seid meine Zeugen, dass ich Gott bin. Ihr seid meine Zeugen. Wenn du Gott sehen möchtest, schau dir die Schöpfung an. Schau dir die Juden an. Schau die Gemeinde Jesu an. Jesus hat gesagt, die Pforten der Hölle werden meine Kirche, meine Gemeinde nicht überwältigen. Und die Gemeinde gibt es bis heute. Es gibt die katholische Kirche und die evangelische Kirche und so viele Kirchen. Aber unter den allen Leuten gibt es immer wieder aufrichtige, ehrliche Gotteskinder, die zu Jesus halten und die auf Jesus sich gründen, sich auf Jesus berufen. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Also der Teufel, da kann die Hölle ausbrechen, die ganzen Verfolgungen nicht, die ganzen Kreuzzüge nicht, die ganzen Kriege konnten nicht verhindern, dass die Gemeinde Jesu ausgerottet wird. Sogar der Atheismus, 70 Jahre Atheismus. Je mehr sie die Christen in die Gefängnisse steckten, desto schneller wuchs die Gemeinde Jesu. Desto schneller wuchs die Gemeinde Jesu. Die Pforten der Hölle können meine Gemeinde nicht überwältigen. Und ihr seid meine Zeugen. Das ist, was Zeuge bedeutet. Nicht, ich glaube an Jesus Christus, sondern schau mich an. Ich lebe, weil ich Gott vertraue oder weil ich Jesus liebe. Und du sagst vielleicht, ich habe noch nie einen Gott gesehen. Schau mich an, da siehst du Christus in mir. Da siehst du natürlich nichts Großes. Ich bin ein ganz normaler Mensch, wie jeder andere auch. Aber Christus ist in mir, das ist was Besonderes an mir. Bei dir genauso. Also wenn ich Gott sehen möchte, muss ich dich nur angucken und dann weiß ich, guck mal, das ist ein Kind Gottes. Ihr seid meine Zeugen, dass ich Gott bin. Dass du an Jesus glaubst, dich zu Jesus bekennst, du bist ein Zeuge der Herrlichkeit Gottes. Die Menschen sollen Gott bestätigen, dass er zu seinem Wort steht. Guck mal, hier hat Gott mich durchgeholfen und hier hat er mich durchgetragen. Hier stand er mir bei, da ist er zuverlässig gewesen. Da hat sich das erfüllt und da hat sich dieses Wort erfüllt und hat sich dieses Wort erfüllt. Und wie viele Worte haben sich in deiner Umgebung schon erfüllt? Das sind vielleicht Kleinigkeiten. Aber der Herr ist mein Hirte, schon dieses Wort, Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. In wie vielen Nöten hat dich der gnädige Gott seine Hand über dich gehalten? In wie vielen Nöten? Vergiss es. Kannst gar nicht so viel rechnen. Du bist ein lebendiger Beweis des lebendigen Gottes. Ein lebender Beweis bist du. Ein wandelnder Beweis bist du. Die ganze Schöpfung, die ganze Tiere, die ganze Vielfalt. Die ganze Schöpfung zeugt von der Herrlichkeit des Herrn. Die Sterne, die Planeten. Und dass es immer noch so funktioniert, wie diese Planeten, also selbst in unserem Sonnensystem, wie das alles so funktioniert. Was Gott sagt, das ist immer die Wahrheit. Das ist die Treue Gottes. Es ist immer Übereinstimmung zwischen seinem Wort und der Wirklichkeit. Er sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und das kann es nicht verhindern. Die Finsternis kann das Licht nicht bekämpfen, ausrotten, vernichten. Im Gegenteil, sie wird durch das Licht ausgerottet. Gott sorgt auch dafür, dass sein Wort durchgesetzt wird, was er sagt, was er sagen lässt. Es ist so wichtig, Gott lässt immer wieder was sagen. Er tut nichts, ohne vorher anzukündigen. Amos Kapitel 3. Gott kündigt es immer an. Immer durch prophetische Worte, durch die Bibel, durch irgendwelche Zeichen in der Natur. Gott kündigt es an. Und dann passiert es. Gott tut nichts aus reinem Zufall. Es gibt immer eine Vorwarnung. Ob es positiv oder negativ. Und dann, er sagt, ich will über mein Wort wachen, dass es nicht leer zurückkommt. Ich will über mein Wort wachen. Gott beweist sich selbst. Ich muss Gott nicht beweisen. Seine Treue, seine Zuverlässigkeit, er bestätigt ständig. Jedes Mal neu. Gott sorgt dafür, dass sein Wort nicht leer zurückkommt. Gott braucht kein Stroh, keine leeren Worte. Gottes Wort ist Dynamik, Dynamit. Schlägt durch. Die Bibel sagt, es ist wie ein Schwert. Sag ein richtiges Wort im richtigen Augenblick, im Auftrag Gottes. Das sitzt wie ein Pfeil. Dieses Rema-Wort. Das ist also fest, wenn Gott etwas gesprochen hat. Es ist nicht alles Worte Gottes, was wir Menschen reden. Auch in der Bibel, wir haben das Logos. Aber wenn Gott ganz direkt, ganz persönlich zu einem spricht, und genau das möchte ich jetzt heute und morgen und vielleicht am Sonntag auch noch versuchen zu beleuchten, was Gott spricht, das geht ganz genau in Erfüllung. Er muss zu uns gesprochen haben. Dieses Rema-Wort, das ist kein Stroh, das ist Korn. Alles andere ist nur Blabla. In Johannes Kapitel 6, Vers 60 und bis 69, Jünger werden befragt und so weiter über Jesus, hier ist der Petrus. Was er sagt, ist unerträglich, dieser Jesus. Und seine Worte sind Geist und Leben. Aber was er sagt, ist, kann man doch gar nicht verkraften. Das sind die Worte Gottes. Die sind so durchschlaggebend. Die Jünger nahmen Anschluss an Jesus. Murrten, wer kann noch selig werden, was du da forderst? Niemand kann das sich anhören. Worte Gottes sind hart auf der einen Seite, weil sie zuverlässig sind. Das ist Munition, Dynamit. Sie können, die Jünger damals, solange sie noch im Fleisch so waren, ohne den Heiligen Geist, können mit Jesu Worten nicht viel anfangen. Sie erwarten einen Messias, aber den Falschen. Falsch verstandene Worte Gottes, da geht der Schuss nach hinten. Dann erwartet man das Falsche, den Falschen. Und Jesus sprach von ihnen vom Himmelreich, vom Reich Gottes und so weiter. Aber die Religion hatte sie damals verblendet. Deshalb, wir müssen schön trennen, Wort Gottes von der Religion. Nicht alles, was religiös ist, auch nicht alles, was aus der Bibel erzählt wird, ist Wort Gottes. Und ich warne euch, glaubt nicht jedem Bibelwort, denn der Teufel kommt auch mit dem Bibelwort. Er steht geschrieben, hier, schau, da.
Es steht geschrieben, Jesus, sprich zu den Steinen und sie werden Brot werden. Es steht geschrieben. Und was sagt Jesus? Der Mensch lebt nicht Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Gott muss gesprochen haben. Der Teufel gebraucht Bibelstellen, die Reiter zusammen. Und der Herr hat gesagt, er wird seine Engel senden und dich auf Händen tragen. Das war, das hat er gesagt. Aber das muss er dir gesagt haben. Ganz persönlich. Und das muss dir nicht der Teufel sagen, sondern das muss der Heilige Geist und der Vater im Himmel dir sagen. Falsch gebrauchte Worte oder so aneinandergereihte Worte, weil viele Sekten und Bibelausleger kommen dahin und sagen, die Bibel legt sich selber aus. Die Bibel kann sich selber nicht auslegen. Die Bibel wurde im Geist gegeben und kann im Geist verstanden werden. Die kann sich nicht selbst auslegen. Die Bibel legt sich selber aus. Weißt du, da steht in der Bibel, also ich könnte dich zum Selbstmord zwingen, mache ich nicht. Wir wollen dich noch lange behalten. Aber ich könnte dich zum Selbstmord zwingen. Und Judas ging hin und erhängte sich. Steht in der Bibel. Judas ging hin und erhängte sich. Und dann steht es, geh hin und tue das Gleiche. Steht es auch nicht? Jetzt praktisch Vers für Vers aneinandergereiht. Und es ist gefährlich, Leute, Vers für Vers oder Bibelwort an Bibelwort. Und das hat der Teufel bei Jesus gemacht. Aneinanderreihen. Geh hin und tue das Gleiche. Und wenn du nicht tust, ich habe noch eine Bibelstelle parat. Was du tust, das tue bald. Das tue bald. Verstehst du? Und es ist gefährlich. Das machen Jehovas Zeugen. Das machen die Sekten ganz besonders. Die sagen, die Bibel legt sich selber aus. Nein. Das nicht, der Heilige Geist muss uns die Bibel auslegen. Der Heilige Geist. Er sprach. Weißt du, das ist vom Verstand, von der Logik, vom Intellekt. Nein, der Heilige Geist muss uns Zeugnis geben. Das ist es. Was glaubst du, stell dir mal vor, Jesus wäre vom Dach gesprungen. Hätte sich das Genick gebrochen. Hätte gar nicht mehr am Kreuz sterben brauchen. Und vieles andere mehr. Der Teufel versucht immer zu verhindern, indem er fromme Bibelstellen nebeneinander reiht. Auch wenn du Not hast und Probleme hast und die Echtheit der Worte Gottes erleben möchtest, du musst Gott bitten, gib mir dein Wort. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Schenk mir dein Wort, Herr. Und er muss dir ganz persönlich sein Wort geben. Und dann kannst du sagen, darauf verlasse ich mich, darauf baue ich. Weißt du, wir haben in der Bibel das Wort, ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt. Wunderbares Wort, herrliches Wort. Ist das nicht toll? Aber damit kann keiner was anfangen. Ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt. Er muss zu dir als Kranker, als Behinderter und was weiß ich, er muss zu dir als Onkel Doktor sagen, ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt. Und dann stehst du auf und bist gesund, wenn er dich behandelt. Er muss es dir sagen. Du brauchst dieses Rema-Wort vom Herrn. Und viele Leute kommen und sagen, das Wort Gottes stimmt nicht. Guck mal, ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt und ich bin nicht geheilt. Hast du das Wort Gottes? Du brauchst nicht nur Worte, sondern du brauchst auch das Wort aus dem Mund Gottes. Von Gott zerkaut, von Gott verarbeitet. Viele haben die Worte damals Jesu nicht verstanden, falsch ausgelegt und dann sind sie enttäuscht. Und das ist der Grund, warum so viele Menschen vom Glauben enttäuscht sind, weil sie dann selber das auslegen, sich selbst zusammenschustern und zusammenbrauen und einen Eintopf machen. Ihre Erwartungen waren nicht Gottes Erwartungen. Und ihre Hoffnungen waren nicht Gottes Hoffnungen, die er ihnen gegeben hat. Darum dachten sie, Gott lügt. Gott steht nicht zu seinem Wort. Und das ist, was der Teufel dann macht. Er bringt da aus dem Zusammenhang gerissene Verse, Bibelworte und sagt, guck mal, das erfüllt sich doch gar nicht, was da drin steht. Jesus sagt, was werdet ihr sagen, wenn das Menschensohn hinaufsteigen sieht, dorthin, wo er war? Was werdet ihr sagen? Wir haben keine Ahnung über die Dinge, die noch kommen werden oder gekommen oder die damals passierten. Da waren sie ja sowieso sprachlos. Sie konnten sowieso nicht sagen, sowas haben wir noch nie erlebt. Aber Jesus kam und ging wieder. Er kam von der Herrlichkeit Gottes. So, Jesus sagt, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch spreche oder gesprochen habe, sind Geist und Leben. Aber es gibt unter euch einige, die nicht glauben. Obwohl Jesus predigt, sind einige, die nicht glauben. Johannes 6. Die nicht glauben. Der Geist sagt es. Also, weil sie nur aufs Fleisch schauen, nur auf das Äußere schauen. Ihr Denken war verfinstert. Und für den Nicht-Glauben kommt nichts anderes raus, als das ist nicht wahr, das stimmt nicht. Selbst das Gute wird dann schlecht, weil man nicht glaubt, wenn man Gott nicht vertraut. Doch Gott hält, was er verspricht. wenn man es richtig versteht. Euch ist es offenbart, hat Herr Jesus gesagt. Euch ist es erklärt. Und Petrus Fleisch und Blut haben das nicht offenbart, sondern der Geist meines Vaters. Uns muss der Heilige Geist jetzt Dinge offenbaren, Erkenntnis schenken. Sonst verfallen wir in Zweifel und Kritik und fangen wir an zu murren, weil wir es nicht verstehen, weil wir es nicht begreifen, was das alles soll. Jesus wusste von Anfang an, wer es war, der die nicht glauben und wer ihn verraten würde. Jesus wusste von Anfang an in dieser Geschichte, in dieser Rede. Er wusste, die Lage wird sich noch verschlimmern, wenn sie nicht glauben, es wird noch viel dunkler werden. Und darum zogen sich so viele Jünger zurück, gingen mit ihm nicht mehr mit, weil sie von Gott enttäuscht waren. Das Wort geht gar nicht in Erfüllung, was er da sagt. Der stellt keine Armee auf gegen die Römer. Immer mehr Jünger zogen sich zurück. Und da fragte Jesus die 12 nachher, wollt ihr auch noch weggehen? Und Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt, dass du bist der Heilige Gottes. Viele sind so ungeduldig. Wenn Gott redet, weißt du, wenn er sagt, bald, das können 40 Jahre sein. Verstehst du, was ich sage? Siehe, ich komme bald. Es können Jahrtausende sein. Und wir rechnen da mit unserer menschlichen Mathematik. Und ich sage dir heute, das könnten 4, 5 Jahre sein oder 3 Wochen oder noch länger. Und wir denken, das muss ganz schnell gehen. Wenn Gott redet, es geht nach Gottes Zeit. Und bei ihm ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Wir müssen lernen, mit Gott zu rechnen. Vieles hat sich nicht erfüllt, aber das wird sich erfüllen, was er gesagt hat. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, hat er gesagt. Er wacht über sein Wort. Gott ist der Anfänger und auch Vollender unseres Glaubens. Und Gott fängt in kleinen Schritten an. Zuerst mal, er will sehen, ob du glaubst, ob Gott vertraust. Die große Frage ist, erreichst du das Ziel des Lebens? Gott ist treu, Gott steht zu dir. Gott sagt, ich habe mein Wort gesandt und mein Wort soll wirken an dir und mein Wort ist zuerst mal in deinem Mund wie Honig. Halleluja, Lob und Dank, preis dem Herrn. Und, oh, Glory, Glory, Glory. Und dann kommt es in den Magen. Hast du schon mal Peperoni gegessen? Ganz scharfe. Die roten, die sind die schärfsten. Du, das wirkt. Das wirkt im Magen. Gott arbeitet an einem von innen nach außen. Weißt du, Gottes Wege sind manchmal ganz anders, als wir denken. Und ich möchte dich ermutigen, vertraue dem Herrn. Wenn er dir ein Wort gegeben hat, das wirkt, zuerst sagst du, oh Heiland, das ist so schön. Aber dann, wenn du es aufpulst und aufmachst, dann merkst du, was da drin ist, alles, was es enthält. Und die Wirkung des Wortes Gottes. Nicht alle, die da laufen, erreichen das Ziel. Die meisten bleiben irgendwo stehen und sagen, wunderbar, wunderbar. Ich habe diese Tage von dem vielfältigen Acker gesprochen. Und genau das ist unsere Geschichte. Einige picken die Vögel weg. Das bist du alles selbst. Dieser Acker, der vielfältige Acker, das bist du. Die einen werden zertreten, die anderen kommen unter die Dornen und die anderen kommen auf 30-prozentiges Land, gutes Land, die anderen auf 60-prozentige und nur dann der Rest, vielleicht am Ende deines Lebens, dann bist du so weit, dass du 100-prozentig Frucht trägst. Das bist du, bin ich. So viel geht verloren vom Wort Gottes, müsste nicht verloren gehen, wenn wir so richtig aufgeweicht werden, richtig bearbeitet worden wären. Aber wir kommen auf diese Welt als Heiden, als Gottlose und jetzt muss man langsam den Weg finden, den Weg zu Gott. Und viele kommen vom Ziel ab, aber der Heilige Geist arbeitet an uns. Da kommt wieder schon so ein Straßenprediger oder so Missionar oder so Evangelist und so weiter und der liest uns wieder die Leviten vor. So arbeitet Gott auf mannigfaltige Art und Weise. In der Bibel wird uns auch gezeigt, wie man zu Gott kommt. Niemand soll zu Gott in seine Schuhe kommen. Das Interessante für mich ist, als ich so die Bibel studiert habe, immer wenn Gott Menschen begegnet im Alten Testament, er sagt immer, ziehe deine Schuhe aus. Warum? Unsere Gewohnheiten sollen wir ausziehen. Weißt du, wir sind mit diesen Schuhen vom Ziel abgekommen. Also unsere Tradition. Und da muss man alles ablegen und einfach vor Gott bloß und nackt und elend stehen und sagen, hier bin ich, Herr, segne mich, rede, mach aus mir etwas, was du machen möchtest. Gott möchte Freiheit der Entfaltung in unserem Leben haben. Was er sagt, soll geschehen. Die Maria gefällt mir ganz großartig. Die Maria, die Mutter Jesu, die sagt dem Engel, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das ist, wie man dem Wort Gottes gehorsam und gläubig wird und wie man dem Wort Gottes folgt. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Sie hat keine Ahnung. Wenn du mit Gott lebst, hast du keine Ahnung von anderen Dingen. Wie soll das zugehen? Wie soll das passieren? Ich kenne keinen Mann, ich habe kein Geld, ich habe kein Haus, ich habe kein Auto, ich habe gar nichts, ich habe keinen Beruf. Wie soll das geschehen? Der Herr sagt, lass es. Es wird schon geschehen. Gott will immer das Gute, das Beste für dich. Auch wenn du vom Ziel abgekommen bist, immer wieder korrigiert er das. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Du hast Gott Erlaubnis gegeben, hier einmal, und er nimmt sich die Freiheit raus, dich zu führen, zu korrigieren, zu leiten. Viele verweigern und sagen, nein, ich setze meinen Kopf durch. Aber der Herr lässt Dinge dich anlaufen manchmal, Dinge, die, dass dir zu schwer wird, und da sagst du, mach du, lieber Gott, wie du das willst. Ich erlaube es dir. Dein Wille geschehe. Das Wort Gottes muss zuerst bei uns wirken, bevor es durch uns wirkt. Bei uns. Bei uns. Erst, wenn Gott zu uns gesprochen hat und wir zu ihm gesprochen haben, können wir was von Gott erwarten. Erst wenn wir ergriffen worden sind. Solange wir nicht von Gott ergriffen sind, sind wir ein Ballast für unsere Umgebung, nutzlos. Viele bilden sich ein, Gott habe zu ihnen gesprochen, aber das war nur ein allgemeines Reden. Gott hat durch die Predigt schon zu allen Menschen gesprochen. Gott spricht zu jedem Menschen zwei oder dreimal ganz besonders. Jawohl. Aber was wir brauchen, ist das persönliche Reden Gottes, ganz persönlich. Wir brauchen ein Rema. Durch irgendeinen Menschen, der muss seinen Mund gebrauchen, der muss irgendwie was benutzen, damit Gott zu uns reden kann. Aber dann muss es uns betreffen. Es hat mich getroffen. Ich bin angeschossen. Ich bin harponiert. Ich kann nicht mehr weiter. Wehe mir, ich vergehe. Gottes Wort muss also meine Seele berühren und treffen. Sonst bleibt es alles wertlos. Es muss mich treffen, ich bin ergriffen. Nicht, dass ich begriffen habe. Vergiss es, wir haben noch nichts begriffen. Paulus sagt, ich habe noch nicht alles ergriffen, aber ich bin ergriffen worden. Von der Liebe Gottes, Treue Gottes. Uns muss das Wort klar werden, was Gnade ist. Deshalb rühmt Paulus die Gnade, weil er immer mit Werke probiert hat. Er hat immer probiert mit Gerechtigkeit und Ordnung, Zucht und Moral. Und das hat alles nicht geklappt, bis Gott ihm begegnete. Er ist ja zum Mörder geworden durch seine ganze Moral. Er ist zum Verbrecher, bis Gott ihm begegnete. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Als er dann vom Himmel die Stimme hört, bricht er zusammen. Hast du die Stimme vom Himmel schon gehört? Saul, Saul, deinen Namen, dass er dich gerufen hat. Warum tust du das? Warum machst du das? Weißt du, Gott muss vom Himmel zu uns gesprochen haben. Warum tust du das, was du tust? Und dann plötzlich bist du angesprochen, kannst nicht mehr anders, bist blind, merkst, dass du blind geworden bist dabei durch das alles. Und nur durch den Heiligen Geist erklärte, verklärte Worte. Und dann kommt der Bruder Ananias rein, legt die Hände auf und sagt, lieber Bruder Saul, muss vorstellen, in ein paar Tagen, was sich alles so passieren kann. Da braucht es keine langen Prozesse, drei Tage. Dann kommt rein, lieber Bruder Saul, der Herr ist mir erschienen und der Herr, der dir dort unterwegs erschienen ist, hat mir gesagt, ich soll zu dir kommen, dir die Hände auflegen. Du bist ein auserwähltes Werkzeug. Und du siehst plötzlich wieder alle, wie Rema entsteht. Da kommt der Prediger, der Verkündiger, der die Botschaft trägt und sagt, der Herr ist mir erschienen und dir auch. Und wir sind ja Zeugen, ich bezeuge, du bist ein auserwähltes Werkzeug. Und ich denke, dass Ananias auch wieder ganz schnell gegangen ist, hat den Saul noch getauft, den Saulus zu Paulus gemacht. Und dann ist er gegangen und dann hat man ihn sogar noch entlassen und geh nach Hause, nach Tarsus, diene Gott zu Hause, bewähre dich zu Hause als der neue Mensch, der Christ jetzt geworden ist. Dort hat er alles verstanden und dann hat er alles verarbeitet. Was hat Gott mir alles gegeben? Was hat er gesagt? Was ist da alles passiert? Und dann schreibt er später Briefe. Ich habe es vom Herrn empfangen. Egal, ob es Abendmahl ist, ob Kopfbedeckung ist oder Gemeinde ist oder Gnade ist, egal. All diese ganzen Dinge, über die er schreibt und redet, Götzenopfer und Götzenspeise und Beschneidung und hin und Beschneidung her. Ich habe es vom Herrn empfangen. Nicht, dass mir irgendjemand das gepredigt hat. Vielleicht hat das alles gehört in der Gemeinde. Jesus ist Herr und er ist der König aller Dinge und dergleichen. Aber nein, das Wichtigste war für ihn, ich habe es vom Herrn empfangen. Hast du das vom Herrn empfangen, was du sagst, was du schreibst, was du weitergibst? Ich hab's vom Herrn empfangen. Wir müssen es vom Herrn empfangen. In der Wüste, also dort in der Wüste meditierte und nachdachte, da hat er es begriffen. Nur verstandene Worte bewirken was. Alles andere ist nur Unterhaltung, Referat, Geschichte. Aber nur verstandene Worte, Gott hat es mir offenbart. Abendmahl, was steckt alles da drin im Abendmahl? Der Leib Jesu. So, in Markus Kapitel 16, da heißt es, die dem Wort glaubten und das umsetzten und so weiter, da sind Zeichen gefolgt, die da glaubten, die das Wort verstanden haben, denen folgten Zeichen, denen, die keine Einwände hatten, die Gott vertrauten. Ja, Gott ist wahr, er hat sich in Jesus offenbart. Die Jesus nicht klein geredet haben, sondern die Jesus groß geredet haben. Während sie so von Jesus plauderten, redeten, wirkte der Herr. Es ist so wichtig, dass wir unsere Sicht ändern. Gott sieht das nicht, Gott kennt das nicht. Nein, er sieht unsere Hingabe, wie wir zum Herrn stehen. Und das öffnet dann Tor und Tür für die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben. Deine Einstellung ist so wichtig. Die da glaubten, gingen hin und predigten. Die nicht glaubten, die nicht wollten, die nicht verstanden, die sind sitzen geblieben. Die sitzen heute noch wahrscheinlich. Weißt du, der Teufel versucht uns irgendwie Lügen unterzujubeln. Wenn du das nicht machst und so weiter. Aber das Wort Gottes ist auf uns zugeschnitten, ganz persönlich für dich. Es gibt ein persönliches Wort für dein persönliches Leben. Die Bibel ist zwar allgemein, kann jeder drin lesen, kannst anfangen, wo du willst, es ist ein offenes Buch, aber dann gibt es ein persönliches Wort Gottes für dich und das ist, was dich stark macht. Gott hat Abraham zugesagt, den Patriarchen zugesagt, immer wieder ganz persönlich einen Bund mit ihnen geschlossen und Gott existiert weiter durch sein Wort. Durch sein Wort existiert er weiter. Wenn wir das Wort aufgreifen, so Ping-Pong. Wenn wir sein Wort aufgreifen und wieder zurückgeben und wieder angreifen und wieder bearbeiten, wird es mehr und mehr. Wir werden immer geübter und flinker. Aber wir bestätigen Worte Gottes. Ja, guck, Gott, das hast du schon in meinem Leben vollbracht. Und wir machen Erfahrungen mit Gott, persönliche Erfahrungen. Und die persönlichen Erfahrungen sind so wichtig in unserem christlichen Leben. Nicht nur, dass wir da sitzen und sagen, gut hat er gepredigt. Stimmt, es ist wahr, was er sagt. Es nützt nichts, dass wir nur wahre Worte hören. Diese Worte müssen auch wirken. Die müssen auch wirken. Diese Worte sind Erfahrungswerte. Und wenn du zurückfällst, du musst an dieser Erfahrung vorbei, an dieser Erfahrung vorbei, an dieser Wirklichkeit vorbei, an dieser Erfahrung vorbei. Du musst sagen, das war nichts. Alles Lug und Trug. Aber das kannst du nicht. So viel Irrtümer kannst du gar nicht auf einem Haufen zusammenbringen. Deshalb ist so wichtig, persönliche Erfahrungen mit Gott machen. Auf Schritt und Tritt immer wieder erleben, wie Gott an einem wirkt. Darum sind die Worte Gottes, die wir aufnehmen, ist so, als wenn wir Gott selber aufnehmen würden. Jedes Wort Gottes, das du aufnimmst, ist so, als wenn du Gott persönlich aufnimmst. Und meine Empfehlung ist, lies die Bibel, studier die Bibel, bete über die Bibel. Die Bibel will durchgebetet werden. Jeder Vers, was du hier liest, muss durchgebetet werden. Zerkaut. In Jeremia Kapitel 15, Vers 16, da spricht der Prophet, dein Wort ward meine Speise, so oft ich es empfing. Dein Wort ward Speise, so oft ich es empfing. Jeremia 15, Vers 16. Dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr Gott Zebaoth. Dein Wort ward meine Speise. Wenn du hungrig bist, du solltest das Wort Gottes lesen. Lesen, und zwar buchstäblich lesen, persönlich lesen. Die meisten Leute unterstreichen, wenn es ihnen was gefällt. Es ist schön, dass du unterstreichst. Und die meisten Leute lesen für die anderen Leute. Für die Marie und für den Ludwig da und den Karl und den Fritz, für ihren Sohn. Und dann sagen, guck mal, ich habe für dich was gefunden, ein Bibelwort. Die Bibelworte sollen für uns persönlich sein. Ganz persönlich. Rede, Herr, dein Knecht hört. Rede, Herr, dein Knecht hört. Dein Wort war meine Speise. Für mich, ganz persönlich für mich. Es war meines Herzens Trost und meines Herzens Freude. Gott will dich aufbauen. So oft Jeremia es empfing, und aufnahm, wurde stärker und stärker. So ist es, wie man, David spricht einmal von sich, so ein altdeutsches Martin-Luther-Deutsch-Wort. David ermannte im Herrn. Ermannte. Er ist Mann geworden, stark geworden im Herrn. Was hat er gemacht? Er hat die Worte Gottes geschluckt. Die Worte Gottes geschluckt. Der Herr ist mein Herr, der Herr ist mein Schild, der Herr ist mein Schirm, der Herr ist mein Licht, der Herr ist mein Leben. Und das hat ihn getröstet. Meine Speise ist dein Wort. Eine Speise muss man essen, verinnerlichen. Nicht nur angucken. Wunderbar. Ach, diese Torte, die nimmt man nicht auseinander. Nein, die muss man anschneiden und essen. Essen kann niemand für den anderen. Das musst du immer selber tun. So, Essen ist dein Auftrag. Dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Dein Wort. Das Wort Gottes muss unser Geist und Seele erreichen und berühren. Unser Gefühl, unser Verstand, unseren Willen. Gott hält, was er verspricht. Und da erfährst du die Echtheit, die Treue, die Wahrhaftigkeit. Gott ist zuverlässig. 5. Mose 11, Vers 13 und folgende Verse. Liebe den Herrn, deinen Gott, und diene ihm von deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele. Und dann lese ich weiter. Und dann sagt Gott, ich werde ihnen den Regen auf dem Land zu seiner Zeit geben, sodass sie Speise sammeln, Getreide, Wein, Öl und was weiß ich noch alles. Ich werde mein Wort senden und liebe mich. Weißt du, was Gott möchte? Geliebt werden. Und die Bibel, die ganze Bibel, ist ein Liebesbrief Gottes an uns Menschen. Hier wird die ganze Liebe Gottes ausgedrückt. Und was machst du mit einem Liebesbrief? Liest x-mal am Tag. Verinnerlichst noch, was hat er jetzt? Dann interpretierst du, dann deutest du hinein und du bist begeistert. Nicht nur wie ein Krimi und Roman. Nein, du solltest die Bibel wie ein Liebesbrief lesen. Ganz besonders die Evangelien und was Gott alles sagt. Und ich denke, was in den Episteln, in den Briefen im Neuen Testament steht, die Briefe sind Gottes Worte an die Gemeinde, an die Gläubigen. Du beschreibst dich, was du bist. Und dann löst Gott sein Versprechen ein, Stück für Stück. Und du merkst, es wird einfacher. Du baust eine Beziehung zum Vater auf, zum Heiligen Geist. Gott ist uns verpflichtet, wenn wir sein Wort halten. Er steht zu uns, wenn du treu bist, wenn du ihn liebst, dann wird er den Regen und uns Wachstum und alles geben, was das Land braucht. Wenn wir mit ihm zusammenarbeiten, und wir können nur mit Gott zusammenarbeiten, indem wir sein Wort ernst nehmen, sein Wort sehr ernst nehmen. Ja, mir geschehe, wie du gesagt hast. Gott will unsere Liebe sehen. Die Liebe ist, dass wir sagen, ja Herr, ich bin einverstanden. Ist wie eine Vermählung. Du stehst am Traualtar, ja Herr, ich bin einverstanden. Man kann alles tun mit und ohne Liebe. Manche tun ohne Liebe mehr als mit Liebe. Die sind zu eifrig. Und wenn ich mein Leib verbrennen würde und alles Hab und Gut den Armen geben würde und hätte der Liebe nicht. Also man kann ohne Liebe sehr viel machen, also nur aus Pflicht oder Ehrerbietung. Denk nur an die Inzidenzschreiben in Offenbarung 3, Vers 8 und so weiter. Da heißt es von der Gemeinde, ich kenne deine Werke, ich weiß, wie es um dich steht. Und so weiter. Du hast eine offene Tür, du hast eine kleine Kraft und so weiter. Aber du hast mein Wort bewahrt. Und weil du mein Wort bewahrt hast, will ich dich auch bewahren vor der ganzen Versuchung, die über den ganzen Erdkreis gehen wird. Da merkst du erst in der Krise, in den schwierigen Stunden, wie gut es ist, dem Wort Gottes zu vertrauen. Einfach das Wort Gottes als bare Münze nehmen. Einfach vertrauen. Und dann heißt es hier weiter in den Versen hier, und da, was alles passiert, Leute werden erkennen, dass du mich geliebt hast. Und weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will ich dich auch bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis oder Weltkreis kommt, sie zu versuchen, die auf Erden wohnen. Weißt du, Gott erfüllt sein Wort. Wenn du treu bist, wenn du ihn liebst, wenn du an ihm hängst, wenn du dich vom Herrn nicht trennst, auch wenn du ihn nicht verstehst, es gibt manchmal Situationen in unserem Leben, wo wir Gott nicht verstehen. Und die muss man lassen. Was macht man mit Worten Gottes, die man nicht versteht? Spurgeon, der große englische Prediger, hat einmal gesagt, als jemand kam und sagte, Bruder, ich verstehe die viele Worte Gottes nicht, ich lese die Bibel, ich liebe die Bibel ist Gottes Wort, aber ich verstehe die Bibel nicht. Dann sagte er, essen Sie Fisch? Sagte er, ja. Und was machen Sie mit den Gräten? Die lasse ich liegen. Und genau das Gleiche machen sie auch mit dem Wort Gottes, wie beim Fischessen. Schluck nicht die Gräten, die du nicht verstehst. Es gibt so viele Bibelstellen, die du nicht verstehst. Und die brauchst du auch nicht verstehen. Vielleicht kriegst du eines Tages so ein Gebiss, dass du dir sogar Gräten schlucken kannst und essen kannst. Aber jetzt ist es im Augenblick nicht nötig. Das, was du verstehst, das sage ich vollkommen aus. Wenn du Johannes 3, Vers 16 verstehst, bist du sehr klug. Dort heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wenn du an das glaubst, die Liebe Gottes, Gott steht zu mir, Gott hat seinen Sohn mir gegeben, wer seine Sünden bekennt, der ist treu und gerecht. Das ist keine Grete. Der ist treu und gerecht, dass er die Sünden vergibt. Das kannst du schlucken. Kannst du annehmen. Also, und die Dinge, die du noch nicht schlucken kannst, die erfüllen sich auch nicht bei dir. Und die werden sich auch zu deiner Zeit wahrscheinlich nicht erfüllen. Die Zeit ist noch nicht da. Auch das Wort Gottes muss sich erfüllen. Als die Zeit reif war, sandte Gott seinen Sohn. So, fang an, den Herrn zu lieben, ob du ihn verstehst oder nicht. Psalm 107, Vers 19. Und wie verstehe ich Gottes Wort? Wie komme ich zum Wort Gottes, zu diesem Rhema-Wort? Und ich denke, das ist so wichtig, Geschwister, dass wir aufhören, nur bibelgläubig zu sein. Wir brauchen das inspirierte Wort Gottes für unser Leben, für unsere Person, für unsere Situation, für uns ganz persönlich. Und da heißt es, die nun zum Herrn riefen in ihrer Not. Und er half ihnen aus ihren Ängsten. Und dann heißt es, er sandte sein Wort und machte sie gesund. Und er rettete sie, dass sie nicht starben. Aber zuerst einmal musst du beten. Du musst bitten, Herr, schenk dein Wort. Herr, rette uns, rette uns, rette uns. Und dann erst, Gott wird uns nicht anders retten als durch sein Wort. Er wird die Finsternis nur vertreiben durch sein Wort. Es werde Licht. Er sprach ein Wort. Die ganze Schöpfung ist nur durch sein Wort entstanden. Und das ganze neue Leben aus Gott entsteht nur durch seine Worte. Und er sprach. Und er sandte sein Wort und er rettete sie und machte sie gesund, dass sie nicht starben. Und die sollen dann dem Herrn danken und seine Güte preisen und so weiter, die er an den Menschenkindern tut, und sollen ihm Dank opfern und seine Werke erzählen mit Freuden. Wenn du so ein Rhema-Wort erzählst und ein Wort ist an dir ergangen, tu das Wort, möbel dich auf, bau dich auf, power dich an. Und dann erzählst du, du, ich bin stark geworden, bin gläubig geworden, mir ist ein Licht aufgegangen. Das Rhema-Wort ist die Antwort Gottes auf unsere Gebete. Er sandte sein Wort. Plötzlich kommt was an. Mann, ist das gut. Für mich persönlich. Und dieses Bild ist eine Anspielung auf eine Geschichte im Alten Testament. 4. Mose 21, Vers 7 und folgende Verse, wo die von Schlangen gestochen worden sind, von feurigen Schlangen gebissen worden. Das ist eine Anspielung auf dieses, was ich gelesen habe. Der errettete sie. Sie mussten dann nur aufschauen. Sie schrien zu Moses. 4. Mose 21, Vers 7, da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt. Und dass sie wieder den Herrn und so weiter geredet haben, Gott widersprochen haben, mit Gott nicht einverstanden waren. Bitte den Herrn Moses, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Moses bat für das Volk. Und Gott gab ganz konkrete Anweisungen, Rema-Anweisungen. Das sind ganz konkrete Anweisungen. Moses, mache dir eine eherne Schlange. Und richte sie an einer hohen Stange, sehr hoch, weit sichtbar, dass jeder sehen kann. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Und da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemand einer Schlange gebissen wurde, so sah er die eherne Schlange und blieb am Leben. Genau das ist, was hier bezieht. Aber du musst dann nicht nur gucken auf deinen Schmerz, auf dein Problem, auf deine Schwierigkeit, auf die Wunde, auf diesen Biss, du musst aufschauen zum Herrn, auf diese eherne Schlange. Christus ist diese eherne Schlange, der erhöht wurde. Wir singen ein schönes Lied, wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt wird, heil zu derselbigen Stund. Halleluja. Du musst nicht lange warten, du musst nur Jesus. Und schon geht Kraft von ihm aus. Sie mussten nur aufblicken, nur aufsehen, ihre Augen aufmachen. Und das Gift wirkte nicht mehr. Aber sie mussten nicht in irgendeine Richtung gucken und sie mussten nicht irgendeine Schlange angucken. Weißt du, da kann jeder herkommen und sich da eine Schlange bauen. Nein, es musste die von Gott angewiesene, gebaute Schlange sein. Erhöhe sie, Moses, nur diese Schlange, die bringt Heil und Rettung. Die bewahrt dich vor dem Tod. Nun, die Schmerzen hörten auf und sie blieben am Leben. Das ist der Beweis der Echtheit, dass Wort Gottes echt ist. Wenn Menschen anfangen zu tun und das Richtige zu tun, in die richtige Richtung gucken, werden sie heil. Heil. Gott hält sein Wort, was er verspricht. Und es funktioniert. Manchmal anders, als man gedacht hat. Zum Arzt gehen, Salbe einölen oder das Blut absaugen oder ausbrennen. Nein, diese Schlange angucken. Ganz paradox, verrückt. Gott hat verrückte Methoden, um uns zu heilen und uns wiederherzustellen. Ungewöhnliche Wege. Aber es funktioniert. Alles andere funktioniert nicht. Und da kommen die Leute, wenn die ihr eigenes Süppchen kochen, und dann sind sie erstaunt und sagen, ja, das funktioniert nicht. Ich habe gebetet, ich habe gemacht, proklamiert, ich habe laut vorgesagt, aber es ist nicht in Erfüllung gegangen. Gott sagte zu Noah, bau ein Schiff mitten auf dem Land, es wird regnen. Aber es hat noch nicht geregnet bis zu dem Tag. So steht es in der Bibel, bis zu diesem Datum hat es nicht geregnet. Erst als Noah fertig war, im Schiff war, die Gott die Tür zuschloss, fing es an zu regnen. Du siehst, vieles ist nicht so, aber und wie lange hat Noah an der Arche gebaut? 120 Jahre. Und hat 120 Jahre gepredigt. Nicht nur ein paar Monate, ein paar Wochen, nein, 120 Jahre. Gott hält sein Wort, wenn wir an sein Wort uns halten. Und wenn wir nicht nachlassen, dann werden wir erleben, sein Wort ist nichts wie Wahrheit. Erst wenn wir das tun, was sein Wort sagt, wir werden die Wunder erleben. Was er euch sagt, das tut. Das Wunder zu Kana, Johannes 2. Was er euch sagt, das tut. Petrus war so ein Mensch, der gelernt hat, auf das Wort zu hören. Geschwister, wir müssen auf das Rema-Wort anfangen zu hören, damit wir Rema-Wirkungen erleben. Die spezielle Rettung, Erlösung für unsere Art und Weise und unsere Not. Jesus kommt auf dem Wasser entgegen und sagt, Herr, rufe mich, wenn du bist, rufe mich. Und unser Bruder Petrus steigt raus. Und er geht auf dem Wasser, ist erstaunt, da ist keine Eisfläche, das Wasser trägt. Über das Wasser, Herr, rufe mich. Petrus ist nicht auf eigene Initiative rausgestiegen. Ach, das ist der Herr Jesus, ich gehe auf den Herr Jesus zu. Nein, der Herr musste ihn rufen. Es reicht nicht aus, wenn du den Herrn Jesus siehst, vom Herrn Jesus hörst. Der Herr Jesus muss dich rufen. Petrus, du da, komm mal her. Rema, was glaubst du, wäre untergegangen, wenn er auf seine eigene Initiative gegangen wäre? Petrus geht fischen, fängt die ganze Nacht nichts und dann kommt er nach Hause und müsste Beruf wechseln vielleicht, sagt er, ich bin froh, dass ich jetzt Apostel geworden bin, jetzt werde ich Menschenfischer, aber der Herr Jesus sagt, Petrus, fahr nochmals raus und wirf noch ein Netz aus und nochmals, versuch's nochmals und dann macht er einen großen Fang. Ohne dem Wort Jesu wäre er vergeblich an die Arbeit gegangen, hätte nichts gefangen, selbst wenn er Tag und Nacht gefischt hätte. Aber auf dein Wort, weil du es sagst, warum wir manchmal Misserfolge im Leben haben, ist, wir gehen, wir tun was Biblisches, aber wir tun nicht im Auftrag, in dem persönlichen Auftrag Jesu Christi. Auf dein Wort hin werfe ich das Netz nochmals aus. Auf dein Wort gehe ich nochmals hin. Gott muss uns ganz persönlich eine Anweisung geben. Und wir müssen es auch ganz persönlich tun. Da kann ich nicht sagen, Thomas, gehst du mal hin. Geh du mal fischen, jetzt war ich schon draußen, bin ja fertig. Nein, er muss es. Petrus, wirf du noch mal das Netz auf der anderen Seite aus. Gott hat uns viel versprochen. Und diese Worte kommen erst in Erfüllung, wenn wir mit ihm übereinstimmen, im Einklang sind. Solange keine Verbindung da ist, eine echte Herzensverbindung, ja, Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast, bleibt nichts. Der Funke zündet erst, wenn beide Pole zusammenkommen, Plus und Minus. Und dann blitzt es und donnert es und kracht. Sobald Plus und Minus zusammenkommen, mein Minus und Gottes Plus, das kommt zusammen, passiert was. Als Adam die Verbindung zu Gott zerbrach und abbrach, da kamen Probleme über Probleme. Und Gott hat seine Hand ausgestreckt und hat Menschen berührt. Und sobald sie wieder mit Gott in Berührung kamen, wurden die Probleme wieder wunderbar gelöst. Lies mal die Bibel. Gebet und das Wort Gottes sind das, was uns halten, was Gottes Gegenwart in unser Leben hineinbringt, was Gott gegenwärtig macht, was Gott wahrhaftig macht, die Übereinstimmung. Verbindung zu Gott beruht eigentlich, und jetzt komme ich noch zum letzten Punkt, indem wir geben. Indem wir geben. Seine Worte sind Geist und Leben. Indem wir geben etwas von uns. Wir vertrauen Gott, dass er uns zurückgibt. Auf irgendeine Art und Weise, wie auch immer. Das ist sein Geschäft. Aber wir vertrauen, dass die Worte Gottes irgendwie was bewirken. Und du kannst Gott testen. Du kannst Gott in Kleinigkeiten testen. Ich würde dir empfehlen, probier Gott in Kleinigkeiten zu testen, in kleinen Dingen. Lass den Heiligen Geist dir den Weg zeigen, wo du jetzt in kleinen Dingen ihn testen könntest. Fang an, für Kopfschmerzen zu beten. Für kleine Sachen. Für Zahnschmerzen vielleicht. Oder für deine Arbeitsstelle, für irgendeine Aufgabe in deiner Arbeitsstelle. Fang an, für kleine Dinge zu beten. Die Verbindung zu Gott ist, wenn Gott seine Hand ausstreckt, uns berührt. Wenn uns nicht mehr um materielle Dinge geht, sondern um ihn geht, wir geben weg. Und darum das Geben so wichtig. Du verstehst vieles in der Bibel erst dann, wenn du es weggegeben hast. Solange du etwas noch in der Hand hältst, kannst du nichts empfangen. Erst wenn die Hände leer sind, kann Gott unsere leeren Hände füllen. Gib's weg. Wenn man nichts mehr will, dann fängt an, Gott uns zu segnen. Dein Wille geschehe jetzt. Dein Reich komme. Gott will die Verbindung herstellen. Zuerst einmal, dass wir Verbindung mit ihm bekommen und dann beginnt Stück für Stück seine Worte in unserem Leben zu wirken. Weißt du, wenn wir nicht mehr nach Nutzen, was bringt mir das, wenn ich das und das mache, überlasse Gott die Resultate. Ich bezeuge Wort Gottes und die ganze Überzeugungsarbeit macht der Heilige Geist. Ich muss Gott alles über anheimstellen. Er macht es. Ich benutze die Bibel wie ein Reiseprospekt. Die Bibel beschreibt mir den Himmel. Und da sind wunderbare Versprechungen. Ich fahre im Urlaub, ich muss euch ehrlich sagen, ich fahre nicht im Urlaub nach dem Reiseprospekt. Ich habe schon eine bittere Enttäuschung erlebt, mal in Gran Canaria. Da waren wir dort, wir sind an der Baustelle. Schönes Hotel, wunderbares mit Swimmingpool und alles, aber da war eine Baustelle den ganzen Tag, Krach. Und das war wunderbar natürlich. Deshalb, weißt du, keine Ruhe und keinen Frieden. Deshalb, ich fahre nicht mehr nach Reiseprospekte, denn die lügen zum größten Teil. Alles in Glanzbild und wunderbar aufgemacht, friedlich, siehst zu Meer, schöner Ausblick. Man kann sehr viel beschreiben, aber ich will eines sagen, die Bibel ist wie ein Reiseprospekt für mich. Jetzt nur mal bloß, das ist zuverlässig. Da gehe ich nicht dem Teufel auf den Leim. Wenn der Heilige Geist mich leitet, dieses Rema-Wort gibt, Tag für Tag, wenn ich vom Geist Gottes geleitet bin, im Geist wandle, dann werde ich recht geführt. Und zwar nicht erst im Himmel, wenn ich dort bin, sondern schon hier auf Erden. Und das bewährt sich. Also wenn das hier schon funktioniert, wird es drüben auch funktionieren. Wenn es hier wahr ist, wird es drüben auch wahr sein. So in kleinen Stücken erlebe ich schon die Herrlichkeit Gottes und die Erfahrung gibt mir Zeugnis. Das ist echt, das ist wahr. Gottes Wort hält, was es verspricht. Wir sind oft so kleingläubig und kleinkariert und deshalb erlebt man so wenig mit dem Herrn Jesus. Lass dich vom Heiligen Geist leiten. Ich werde morgen über die Furcht sprechen. Gib der Furcht keinen Raum in deinem Leben. Sei mutig, sei kühl, verlass dich auf den Herrn. Und ich komme mit einer kleinen Geschichte, die habe ich schon mal erzählt. Manche sagen, na, du wiederholst dich, aber zu viele Geschichten habe ich nicht. Aber diese Geschichte, die habe ich bei der Besiedlung Amerikas gelesen, als dann, da war ein Auswanderer, ein junger Bursche, und der muss im Winter einen Fluss überqueren, und das ist Eis, aber er ist nicht sicher, trägt das Eis mich oder trägt das Eis mich nicht, und dann legt er sich auf alle vier seinen Rucksack und robbt über das Eis, und als es auf der Mitte vom Fluss ist, kracht es plötzlich, und er denkt, lieber Gott, jetzt ist meine letzte Stunde gekommen, von wegen. Dann dreht er sich um, hinter ihm ist ein Bauer mit zwei Pferde und Schlitten und Holz beladen, fegt über den Fluss und der robbt auf alle vier. So sind viele Christen, die nicht dem Wort Gottes vertrauen, die sich überzeugen wollen, Deutsche natürlich, wahrscheinlich war das auch ein Deutscher, der auf Nummer sicher gehen wollte. Er robbt auf alle vier. Vergiss es. Sei kühn. Weißt du, der Heilige Geist gibt uns Mut, Zuversicht und Kühnheit, Besonnenheit natürlich auch. Der Heilige Geist macht uns nicht leichtsinnig, liebe Leute. Dass wir vom Dach springen, nur weil das jemand gesagt hat. Nein. Aber wenn Gott uns mal sagt, du, jetzt gibt es keinen anderen Weg, dann musst du, dann wird er seine Engel senden und dich auf Händen tragen. Davon bin ich überzeugt. Aber nichts mutwillig machen. Und dann musst du ganz sicher sein, hat es mir wirklich der Herr gesagt? Ist es zuverlässig? Und nicht nur meine Gefühle. Dann gehe ich hin und frage, Bruder, was denkst du, könnte Gott mir sowas gesagt haben? Und wenn er sagt, du, da bin ich nicht sicher, dann frage ich jemand anders, dann lese ich die Bibel, dann frage ich 5 andere Leute vielleicht, bist du sicher, könnte ich das machen oder nicht? Wir müssen uns wirklich überzeugen, wenn Gott zu uns geredet hat, wird bestätigt von vielen Seiten das Wort Gottes. Gottes Wort ist immer ein bestätigtes Wort und es geht in Erfüllung. Aber es gibt so Larifari-Christen, die alles nehmen und sagen, der Herr hat gesprochen, Halleluja. Und dann plumpsen sie irgendwo rein und kommen nicht mehr raus. Dein Wort ist zuverlässig, ist ewig, ist bleibend. Das ist das Wort Gottes. So, unsere Seele, die von Gott ist, kann plötzlich auch zustimmen. Ja, das ist der Herr. Das kann der Herr sein. Und der Geist Gottes gibt meinem Geist Zeugnis. Also, ich muss von vielen Seiten mich absichern, bevor ich losschieße. Sonst erlebe ich Pannen, Pech und Pleiten. Der Geist Gottes gibt meinem Geist Zeugnis. Ich muss innerlich bejahen können. Ich bin der Erste, der das akzeptieren muss. Egal, was der andere mir sagt. Egal, was der Pastor sagt. Egal, was die Bibel sagt. Egal, wer was sagt. Ich muss mich selbst überzeugen. Ist das wahr? Und dann, wenn ich sicher bin, dein Wort ist meines Fußes leuchtet, dann gehe ich weiter. Du hast mir den Weg erleuchtet. Und wenn das Wort Gottes uns führt, noch ganz schnell, Gott erleuchtet uns nur 200 Meter. Mehr sehen wir nicht. So wie beim Autofahren. Als Autofahrer, ich kann nicht um die Ecke dorthin ausleuchten. Immer wenn ich dort um die Ecke bin, leuchte ich wieder die Ecke aus. Und wenn ich wieder so rumfahre, leuchte ich wieder die Ecke aus. Du erlebst die Führung Gottes durch sein Wort immer für Augenblick, von Augenblick zu Augenblick. Nicht mein ganzes Leben. Nein, Stückwerk. Alles ist Stückwerk. Lass uns aufstehen und Gott danken, dass wir sein Wort haben. Wir haben ja gestern Reformationstag gehabt und so weiter. Und diese Tage laufen überall Filme über Martin Luther und die Reformation, wie er die Bibel übersetzt hat und wie das Wort Gottes zu uns gekommen ist. Wir können eigentlich froh sein, dass wir das Wort Gottes haben. Stell dir mal vor, du müsstest deine Bibel in Lateinisch lesen und du kannst nicht Lateinisch oder Griechisch oder Hebräisch. Aber wir dürfen das Wort Gottes in unserer Sprache lesen. Und das Schöne dabei ist vom Heiligen Geist, als Petrus predigt, da hören alle das Wort Gottes in ihrer Muttersprache. Halleluja. In ihrer Muttersprache die Worte Gottes, die herrlichen Taten Gottes rühmen. Und du solltest anfangen, das Wort Gottes in deiner Muttersprache zu hören. Weißt du, so wie die Mutter. Die Mutter redet ganz anders wie der Vater. So, Muttersprache. Halleluja. Vater, ich danke dir für dein Wort. Und dein Wort ist die Wahrheit. Und die Wahrheit macht uns frei. Ich lobe dich, Herr Jesus, dass du dein Wort gesandt hast und dass ich dein Wort verstehen durfte. Es ist Gnade über Gnade, dass wir, Herr Jesus, heute das Wort Gottes in unserer Sprache haben und nicht nur in unserer Sprache, sondern sogar in unserer Muttersprache. Halleluja, Vater, dass ich verstehen kann, dieses Rema-Wort, das Wort für die Situation, für den Augenblick. Und du führst uns von Tag zu Tag, Stunde um Stunde, Minute um Minute. Und du führst uns auf rechter Straße. Danke, Herr Jesus. Und dein Stab und Stecken, das sind die Worte Gottes, Altes und Neues Testament, trösten mich. Halleluja. Die trösten mich, die trösten mich. Danke, Jesus. Kannst du Amen sagen?
Amen.
Wir singen noch ein Lied.